Vor 4 Wochen hat Julian hier mit einer Predigtreihe gestartet. Und dann erwähnt er einen Satz, wo der Nehemia Mauer bauen wollte um Jerusalem. Und mir kam der Gedanke durch den Kopf, welche Mauern brauchen wir heute für uns? Welche Mauern schützen uns und welche Mauern zerstören? Du hast erwähnt, Berliner Mauer, die hat viele Jahre lang eine Beziehung zwischen Deutschen gestört. Und Nachhall ist bis heute noch zu spüren, leider. Und da dachte ich, obwohl meine Predigt schon fertig war, weil ich woanders schon darüber gesprochen habe, habe ich gedacht, dass die Gerechtigkeit so eine Mauer sein kann oder ist. Eine menschliche Gerechtigkeit und göttliche Gerechtigkeit. Und da gibt es einen Riesenunterschied. Bevor ich jetzt weiter rede, bete ich erstmal, weil ohne Segen wird sowieso nichts klappen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich diese Möglichkeit habe, über dieses Thema nachzusinnen, nachzudenken. Und du hast mir etwas gezeigt, was unheimlich groß und wichtig ist im Leben jeden von uns her. Und ich bitte um deinen Segen, Herr, dass du die Herzen vorbereitest, dass du meine Gedanken von meinen Ambitionen löst, dass du wirklich mein Mundwerk frei macht, das zu sprechen, was du möchtest, Herr. Und ich bitte um deinen Segen. Amen. Ja, wie gesagt, es wird wieder etwas geben aus dem Leben Davids. Den Mann nach dem Herzen Gottes, der ab und zu gehandelt hat, wo man sich an den Kopf packt. Aber ich glaube, jeder Mensch, der sich selbst ehrlich kennt, kann auch darüber was erzählen. Das ist Geschichte von David und seinem Kontrahenten, einem gewissen Nabal. David ist sehr bekannt, Nabal weniger bekannt. Das ist ein Konflikt zwischen zwei Männern, wo eine Frau Lösung bringt. Bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich Ralf nach vorne bitten, weil ich möchte einfach den langen Bibeltext nicht mit meiner stärksten Schwäche euch belasten, vorlesen. Und ich habe Ralf gebeten, den Text vorzulesen. So, kannst du gut? Ich habe groß gedruckt, schön. Für mich eigentlich.
Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel. Und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen und er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Und der Name dieses Mannes war Nabal. Der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, da sandte er 10 Burschen aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt, mögest du lange leben. Friede sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Karmel waren. Frage deine Burschen deswegen, die werden dir sagen. Und mögen meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden. Denn wir sind an einem guten Tag gekommen. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach allen diesen Worten mit Nabal. Dann warteten sie schweigend. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihren Weg, und als sie heimkamen, berichteten sie ihm alle diese Worte. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürte sein Schwert um, und jeder gürtete sein Schwert um. Und auch David gürtete sein Schwert um und es zogen etwa 400 Mann hinauf dem David nach, 200 aber blieben bei dem Gepäck. Aber einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, und sprach: Siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen. Er aber fuhr sie an. Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nichts zuleide getan. Und wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren. Sondern sie sind eine Mauer um uns gewesen bei Tag und bei Nacht, die ganze Zeit, in der wir bei ihnen die Schafe gehütet haben. So bedenke nun und sieh, was du tun kannst, denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Und er ist ein solcher Sohn Belials, dass ihm niemand etwas sagen kann. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel, gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und sie sprach zu ihren Burschen: Geht vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Sie sagte aber ihrem Mann Nabal nichts davon. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabzog, siehe, da kamen David und seine Männer herab ihr entgegen. Und sie begegnete sie ihnen. David aber hatte gesagt: Fürwahr, ich habe alles, was diesen da in der Wüste gehört, umsonst behütet, sodass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört. Und er vergilt mir Gutes mit Bösen. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen noch einen übrig lasse, der männlich ist.
Danke, Ralf. Wie heißt das? Jeder diene mit dem Gaben, die ihn empfangen haben. Ja? Einer so. So ist der Leib Christi. So soll es auch sein. Ja. Das ist die Geschichte, die wir heute anschauen wollen und wollen einfach über die menschliche Gerechtigkeit ein bisschen nachdenken. Es kann passieren, dass jemand angestoßen wird oder nicht unbedingt es verstehen will, wie ich es verstehe. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch Stoff für Diskussionen und Möglichkeit, die göttliche Gerechtigkeit zu leben. Ja, was sehen wir? Wir sehen hier einen Konflikt zwischen zwei Männern. Zwischen zwei Männern, die ja, in der Wüste sich getroffen haben. Da müssen wir aber ein bisschen den Kontext dieser Geschichte überhaupt anschauen. In welcher Lage befand sich David und warum er in die Not geraten ist. Der David war auf der Flucht von König Saul. Es war kurz vor dem Tod des Propheten Samuel. Und David hat wahrscheinlich dem Saul ganz schön auf die Füße getreten, dass der Saul böse wurde. Und vor allem, weil Saul auch viel Mist gebaut hat, wurde auch der Geist Gottes von ihm weggenommen. Und der böse Geist war schon auf Saul gewesen. Deswegen will er seinem Nachfolger ganz einfach zu sagen umbringen. David aus der Flucht und dann kamen irgendwelche Hirten. Und er hat die wunderbar im Prinzip behütet, bewahrt, hat etwas sehr Gutes gemacht, was er ja, wie ein guter König danach auch tun sollte mit seinen Untergebenen. Naja, jetzt ist die Not viel größer geworden. Jetzt brauchen die 600 Männer auch was zu essen. Und wenn man bedenkt, da laufen Schafe, da laufen Hirten und diese 600 Männer, Krieger, die richtig hart am Nehmen sind, davon abzuhalten, etwas zu klauen. Ja? Das war auch Leistung von Davids gewesen, der wirklich die, ich weiß nicht, streng erzogen hat oder die horchten ihm wirklich aufs Wort. Aber das ist dahingestellt erstmal. Das ist das, was da passierte. Ja. So, jetzt hört er, der Nabal ist da. Und dann, wie ein gut erzogener Mensch, schickt er ein paar Burschen zum Nabal, um und in Hoffnung etwas von ihm zu bekommen. Und er gibt diesen Burschen einen Hinweis, wie sie mit dem Nabal reden sollen. Und das ist interessant oder schön zu sehen, wie er, ich habe jetzt nur zur 5., 6. Vers so erwähnt, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt: Mögest du lange leben, Friede sei mit dir, Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Das ist wirklich, in Fernosten damals war auch so üblich, jemandem langes Leben wünschen. Und das macht David, das macht er mit dem Herzen. Und dann sagt er noch einen sehr interessanten Satz: Gib doch deinem Knecht und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Im Prinzip, in dieser Haltung nennt David diesen Mann als Vater. Das ist so ungefähr, wenn ich heute zum Siegfried komme und mit ihm spreche und gib deinem Sohn einen weisen Rat, ja? Zum Beispiel. Ja? Das ist ein Ausdruck, eine Ehre und ja, gutes Wohlwollen. Nur, womit David hier nicht rechnet, das ist die Antwort. Das ist die Antwort von diesem Mann, wie er dann praktisch geantwortet hat. Was ist David? Vers 10, 11. Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isaias? Heutzutage gibt es immer mehr Knechten, die ihren Herrn davonlaufen. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nichts weiß, woher sie sind? Das ist ein Problem, was uns heute im Prinzip jedem bekannt ist. Man macht jemandem etwas Gutes und erwartet im gewissen Sinne auch das Gute zurück. Dass hier der Nabal behauptet, dass er David nicht kennt, ist einfach eine Lüge. Weil David war bekannt erstmal durch den Sieg über den Goliath. Das hat sich im Land umgesprochen. Er hat Kriege geführt für Saul, er hat wunderbare Siege errungen, deswegen er war sehr bekannt. Er war auch von Samuel auch als zukünftiger König gesalbt. Wenn ihr diesen Kapitel weiter durchliest, dann kann man sehen, dass die Frau, die Abigail, sagte, und dass du in die Zukunft Herr über deine Herrschaft bist. Also das war schon alles bekannt. Und hier ist einfach ein Mann, der nichts abgeben will. Seine Abfuhr. Aber jetzt die Reaktion Davids. Das ist einfach, wenn wir überlegen, wie er diese Rede angefangen hat. Und wir alle auch zu Hause, in die Schule, in die Gemeinde auch lernen, miteinander höflich, vernünftig umzugehen. Und das ist auch gut so. Das ist gut, dass wir sowas lernen. Aber sind die Worte, die David hier ausgesprochen oder oft auch in unseren Handeln, diese Sätze auch mit der Herzenshaltung bestätigt? Das ist wie Währung, ja. Wir können sehr viel Geld drucken, aber wenn wir dafür keine Goldreserve haben, dann sind die wertlos, ja. Und genauso können gewisse Sprüche wertlos sein, wenn sie nicht im Herzen verankert sind. Und in dieser Situation flippt David komplett aus. Um diese Geschichte noch besser zu verstehen, müssen wir gucken, dass es zwischen zwei Kapiteln ist, wo David auch gewisse Prüfungen mit beste Note bestanden hat, was die Gerechtigkeit betrifft. Der Verfolger Saul verfolgt ihn und er hat die Gelegenheit, ihn umzubringen. König David hat praktisch jetzt eine Gelegenheit, das ganze Elend zu beenden. Aber das tut er nicht. Er tut nicht, er lässt seinen Peiniger am Leben und zieht sich zurück weiter. Hier ist ein Mann, der eigentlich David nichts Schlechtes gemacht hat, in dem Sinne, er nicht dafür gesorgt, dass David verfolgt wird. Er hat ihm nur Hilfe nicht gegeben. Und warum auch, wenn man so ehrlich anschaut, David hat Hilfe geleistet, von sich aus, hat keinen Vertrag unterschrieben, hat nicht gesagt, ich hüte deine Schafe und du gibst mir das und das, gar nichts. Er hat das freiwillig gemacht. Wie oft, habe ich schon erwähnt, ist das auch bei uns. Man investiert, investiert, investiert und dann sagst du nein. Und das ist mir letzte Woche passiert. wo ich schon die Predigt einmal gepredigt habe, dann auf dem Computer verloren habe, gelöscht, wieder alles neu aufgebaut. Man befasst sich wieder mit dem ganzen Thema. Und ich unterstütze mal einen Mann, mal da so ein bisschen, und habe ich vor einige Sachen im Schloss ausgebohrt und so. Ein bisschen Geld gespart in dem Sinne. Er hat nichts, dieser Mann, ja. Ich habe ihm geholfen und er sagte, Peter, wenn was ist, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich helfe dir. Und er ist kräftig, kann was schleppen und ich brauchte jetzt Freitag jemanden, der ein bisschen schleppen kann. Und dann habe ich ihn einen Tag vorher angeschrieben und er schreibt zurück, nein, leider bin ich woanders schon unterwegs und ich kann nicht. Der erste Gedanke in meinem Kopf, ist das jetzt eine doofe Ausrede? Merkt ihr, wie der Hase läuft? Ja? Ich habe ihm Gutes getan und jetzt will ich was von ihr und er gibt mir nicht zurück. Ah. Und ich habe mich auf diesem Gedanken erwischt. Denke, Herr, danke, dass du mir zum zweiten Mal lässt, die Predigt vorzubereiten, dass ich mein Herz anschaue. Wie schnell denke ich etwas hinein und sage, lass es so stehen, der Mann hat was zu tun und ist gut. Ja? Ich habe das Problem mit Schleppen anders gelöst, ist wunderbar gelaufen. Aber das war für mich wieder ein Stück Lehre, wie schnell passiert es, dass wir etwas fordern, was vielleicht uns gar nicht zusteht. Auch hier, Nabal hat wirklich kein Gesetz gebrochen, was er gemacht hat. Er hat David beleidigt, er hat Hilfe nicht gegeben, er hat ihn einfach schlecht behandelt. Aber dafür gibt es keine Todesstrafe, oder? Dafür gibt es nicht mal, obwohl Schmerzensgeld in Deutschland kann passieren für Beleidigung. Aber damals, die Juden haben nicht mal Gefängnis gehabt. Ja? Und David flippt voll aus und will, was steht da? Alle Männer in diese Sippe vernichten. Wir bauen alle unsere Beziehungen auf, ja. Und oft auch mit dieser Höflichkeit, mit diesen, und ich stelle mir das vor, ich baue meine Beziehung und lege schöne Fundament mit den Steinen, so ein Stein, eines Gutes, und irgendwann merke mein Gegenüber, ob das jetzt Frau, Kinder, Freunde sind, und plötzlich merke ich, oh, du legst aber keine Steine in diese Mauer. Die Arbeit ist nur einseitig. Und wenn du nicht sputest und nicht mehr deinen Stein dazu legst, dann kann es passieren, dass die Steine fliegen. Ja, das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, wenn wir auf diese Gerechtigkeit so praktisch bauen. Und das ist auch irgendwo unbewusst, wenn ich immer wieder etwas Gutes tue, dass ich immer hoffe, dass ich auch zurück was bekomme. Und das ist irgendwo diese menschliche Gerechtigkeit, die von unserer Seite richtig ist. Und hier sehen wir zwei Männer. David sagte, ich habe dir geholfen, ich habe Recht auf deine Schafe. Nabal sagte, du hast selber gemacht, du hast kein Recht auf meine Schafe. Stehen zwei Männer, die beiden denken, ich habe Recht, meine Gerechtigkeit soll siegen, ich gebe ihnen nichts. Müssen wir auch noch dazu sagen, dass es für Nabal wäre sehr gefährlich, David zu helfen. Einige Kapitel vorher kam David zu einem Priester und bat um Brote. Er bekam auch die Brote, nur die Folge war für den Priester Abimelech. Der König Saul hat den Priester, 85 andere Diener des Tempels und die ganze Bevölkerung in diesem Ort ausgerottet. Deswegen, wenn wir diese Geschichten lesen und sofort den Nabal in eine Ecke als schlechter darstellen, vergessen wir oft die Sicht, den anderen überhaupt anzuschauen. Hätte geholfen, hätte auch vielleicht auch die weibliche Kinder der Saul getötet. Ne? Und plötzlich merken wir, wie unterschiedlich die Gerechtigkeit anzuschauen wird. Und wir sehen auch in unserer Welt, wie viele Gerechtigkeitskriege werden geführt. Weil jede Partei meint, die ist am Recht. Weil das ist eben die menschliche Gerechtigkeit. So. Wo war ich jetzt überhaupt? Naja, okay. Jetzt diese menschliche Gerechtigkeit, die ist eigentlich nicht mehr objektiv. Die ist egoistisch. Weil wenn wir nach unserer menschlichen Gerechtigkeit trachten, dann schwimmt in unserem Bewusstsein irgendwo, ich will was haben. Ich will was haben. Und das glaubte David. Das glaubte David und hat praktisch auf jemanden getroffen, der anders glaubt. Okay. Gibt es einen Ausweg aus so einer Situation? Gibt Auswege in unseren Situationen, wenn wir mit unseren Angehörigen, mit unseren Familienmitgliedern im Streit sind? Und die beiden sind in dem Sinne im Recht. Vorgestern saßen wir mit Maria auf dem Sofa. Irgendwie sagte sie, mein Bruder hat sie angerufen. Ich sagte, oh, ich habe auch so eine interessante Nummer. Ist das die? Ja. Und plötzlich entsteht so ein Kuddelmuddel mit dem Gespräch und dann irgendwann sagt er, du hast doch gesagt, dass die Nummer ist gespeichert. Nein, sage ich, ich habe nicht gesagt, doch. Und plötzlich so eine Kleinigkeit und ich wieder merke, wie plötzlich hart werde ich. Ich habe doch recht, ich weiß doch ganz genau, was ich gesagt habe. Und dann nochmal und nochmal und dann erinnert die Predigt mich wieder, stopp, Bremse ziehen. Kann sein, dass du doch falsch verstanden hast. Ja? Überprüf dein eigenes Herz. Ist das wahr? Und dann bin ich still geworden. Dann habe ich gesagt, komm, lassen wir es. Das bringt ja nichts. Ja? Weil, aber es ist Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten prägen unsere Familien, prägen die Gemeindeleben. Wie viel Spaltungen, wie viel Streit in den Gemeinden gibt, wenn wir aufeinander losgehen und aufeinander praktisch hart eindreschen, ich habe recht oder hier steht so und so und dabei vergessen wir auf Gott zu gucken. Gibt es in dieser Situation eine Lösung zwischen Nabal und David? Ja. Und vor allem eine Frau, die Frau Nabas, merkt, was da alles passiert ist. Sie hat nichts davon mitgekriegt und sie geht los. Sie geht los und versucht, etwas zu verändern, was schon vollkommen daneben läuft. Und das würde ich so ein bisschen als göttliche Gerechtigkeit anschauen. Ein Mensch, der auf sich selbst nicht schaut, sondern schaut, was geschieht meinen Nächsten und was kann ich machen. Sie verzichtet auf ihr Recht komplett, weil das, was David eigentlich fordert, gehört ihr auch. Sie ist seine Frau. Sie packt wirklich Geschenke, schickt voraus und geht auch selber ins Gespräch mit David. Sie tritt ein in die Bresche und schafft es, Davids Blick von dem bösen Mann auf den Herrn zu richten. Vor allem, wenn David sagt, für wahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet, sodass nicht das Geringste verloren gegangen ist, vor allem, was ihm gehört, und er vergilt mir Gutes mit Bösen. Er ist ja voll fixiert auf diesen Mann und ist rot von der Wut. Und wie gesagt, diese Prüfung besteht David vor Gott eigentlich mit so einem Spickzettel. Gerade so. Weil Gott nimmt eine Frau. Was Gutes ist in dieser Geschichte, dass der König David eine Fähigkeit hat, auch mal vielleicht innezuhalten und sich selbst zu prüfen. Sich selbst zu prüfen, sein eigenes Handeln vielleicht überprüfen. Was sagt er zu dieser Frau, Vers 25? Oder, nee, das ist die Frau, die zu David kommt. Sie spricht zu ihm, mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Bilias, dem Nabal. denn er ist, wie sein Name heißt, Narr. Ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Also der Bild der Nabas ist sowieso negativ, aber trotzdem, er hat außer Beleidigung und nicht geholfen, kein Unrecht getan. Dafür soll er nicht sterben. Ich aber, deine Magd, habe den Burschen meines Herrn, die du gesandt hattest, nicht gesehen. Also sie hat davon nichts mitbekommen. Vielleicht hätte es anders ausgegangen und dann hätten wir die Geschichte nicht in der Bibel. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert, zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigenen Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinem Herrn überwollen, werden winnerbar. Das ist eigentlich diese demütigende Haltung von dieser Frau, die dem David entgegenkommt. Mit einer Rede, Demut, Unterordnung, aber mit dem Sinn, Davids Blickrichtung zu ändern. Was entgegnet David ihr? Er antwortet in einigen Versen später: Und gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, um in die Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Denn so war der Herr lebt, der Gott ist es, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht schnell entgegengekommen wärst, so wäre der Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übergeblieben, der männlich ist. David merkt, dass er in seinem Wut oder in seinem Zorn falsch handelt und dankt diese Frau und sogar segnet sie für ihren Mut, für ihren Verstand, für ihren Blick auf den Herrn und die Möglichkeit, das Konflikt anders zu lösen. So ist das auch für uns ganz wichtig, diese Wege zu finden, wenn wir in irgendwelchen Konflikten geraten, dass wir den Herrenansicht anschauen, dass wir zu ihm beten, dass wir beten, dass der Geist Gottes in unseren Herzen wirklich uns zeigt, wo wir falsch liegen. Was ist in der menschlichen Gerechtigkeit so gefährlich? Erstens, die menschliche Gerechtigkeit ist relativ, habe ich schon gesagt, nicht objektiv. Jeder hat seine eigene Gerechtigkeit. Man kommt nicht auf einen Nenner. Man kann sich nicht miteinander verbinden, wenn jeder knallhart auf seinem steht. Ich habe mal eine Situation gehabt, einen Konflikt zwischen zwei Leuten. Ich habe erstmal eine Geschichte gehört, ja. Dann habe ich die andere Geschichte gehört. Und dann saß ich, habe ich zu Hause Maria erzählt, eigentlich sage ich, wenn ich die beiden Geschichten höre, der hat recht und der hat recht, was machen wir jetzt? Ja? Aber das ist die verschiedenen Standpunkte. Und ohne göttliche Gerechtigkeit sind diese Probleme nicht zu lösen. Aber wenn wir mit der menschlichen Gerechtigkeit weiter kämpfen, dann am Ende ist eine Sackgasse. Streit, Zorn, Scheidung, alles Mögliche. Zweite, menschliche Gerechtigkeit ist egoistisch, sucht das Seine. Die wird nicht von der Liebe gesteuert, wird immer kämpfen für eigene Interesse und nicht für Gottes Interesse. Das zu verstehen, das zu spüren und auch, ich habe gesagt, ich habe zwei Beispiele diese Woche, wo ich ziemlich schnell erlebt habe, wie schnell meine Gerechtigkeit hochkommt und ich schaue überhaupt nicht auf Gott, sondern oh, ich wurde jetzt verletzt. Drittens, menschliche Gerechtigkeit ist zerstörerisch. Sie führt zu Sünde, sie verteidigt sich durch Sünde oder mit Sünde. Das ist eindeutig. Wenn wir anfangen zu tricksen, auch wenn ich glaube, dass ich 100% Recht habe, und dann gucke, ich habe Orangenbaum gepflanzt, der Baum ist groß geworden und gucke, oh, bittere Frucht, Zitrone. Wie kommt es? Ich habe doch Orange gepflanzt. Aber das ist auch dieses Gesetz, was ich sehe, das werde ich auch ändern. Und dann zu überlegen, okay, in die Sache habe ich vielleicht 100% Recht. Aber welchen Mittel habe ich gewählt, um diesen Recht zu bekommen? Und da fange ich an zu tricksen. Da fange ich an, etwas zu machen, um mit irgendwelchen Wegen mein Recht zu behalten, statt vielleicht zu gucken und das Herrn abzugeben. Es ist nicht einfach, es ist schwer. In 1. Samuel 24, Vers 16, wo David eigentlich von dieser Möglichkeit stand, den König zu töten, sagt er ganz was anderes, weil sein Blick ist auf dem Herrn. Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir. Und er sei, sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Das ist das, wo der gleiche Mensch David einmal handelt so, und letztendlich der Saul ist der Grund, dass er in so eine Situation steckt. Er verfolgt ihn. Nabal ist nur da, so eine Nebenfigur. Aber der Ursache ist König Saul. Aber da schafft David, auf den Herrn zu schauen und sagt auch, den Gesalbten des Herrn werde ich nicht töten. Und das ist ja auch so oft in unserem Blick, dass wir auch Menschen anteilen. Der ist was und der ist nichts. Ja? Es läuft vieles unbewusst, wenn wir uns da nicht in Acht nehmen und nicht lernen, jeden Geschöpf, jeden Mensch auf dieser Erde als Gottes Geschöpf anzuschauen. Jeder. Moslem, Buddhist, die sind alle Menschen von Gott geschaffen. Und wenn wir mit dem Blick auf diese Schöpfer schauen, dann können wir diesen Menschen anders begegnen. Mit Gottes Liebe, mit Gottes. Und auch von unseren eigenen auch manchmal absehen und nicht diese Angst zu haben, jetzt verliere ich was. Wir haben alles, in Jesus Christus haben wir alles. Wir können nichts verlieren. Ja? Das zu begreifen, das zu verstehen, dass in Jesus haben wir alles und dass wir hier irgendwo irgendwie abschneiden, abgeben, das ist für die Ewigkeit, spielt keine Rolle. Aber unser Ego, der ist nicht immer bereit, etwas abzugeben. Das ist unser größter Feind. Ich, mich, meiner, mir, die vier, die liebe ich. Oder so irgendwie. Ja? Ich habe mal gehört. Ja? Und das ist letztendlich unser Problem. Wir haben Geist Gottes, der uns versprochen hat, in die Wahrheit zu führen. Aber wenn ich ignoriere und auf ihn nicht höre, da kann er sich auf den Kopf stellen. Ich werde meinen Mist weitermachen. Und das ist das, wo wir uns als Gemeinschaft auch brauchen. Hier brauchte David eine Frau Abigail, die seinen Kopf umdreht in andere Richtung. Das brauchen wir auch, jeder von uns braucht. Braucht jemanden, der meinen Kopf immer wieder dreht dahin, wo es her ist. Das war heute über die menschliche Gerechtigkeit und die Sackgasse, diese Gerechtigkeit, wo wir nur Konflikte mögen. Nächsten Sonntag möchte ich ein bisschen über die göttliche Gerechtigkeit sprechen. Und da habe ich ja Bibelverse, die habe ich schon öfter mal gelesen, aber ich habe noch nie darüber Predigten gehört. Und ich bin gespannt, was Gott da noch hat. Die ist auch schon fast predigt, also die ist eigentlich fertig, aber ich arbeite sie nochmal um. Weil es ist immer wieder, wenn du da rüber gehst, das bringt so viel. Ja. Und ich möchte einfach heute nochmal einen Satz sagen. Was hat mir das heute gegeben, diese Predigt? Ja? Ich habe eigentlich die ganze Zeit mir selber gepredigt, weil ich merke, wie unzulänglich und wie oft ist mein Kopf, meine Gedanken eigentlich woanders, als sie sein sollen. Es ist einfach, jemandem anderen zu belehren und auf sich selber nicht zu gucken. Wie sagte Holger, heute habe ich mit der Bibel, ich habe meine größte Bibel mitgenommen. Ja? Und Holger sagte, ja, sagte, wenn du jemandem mit der Bibel haust, dann hast du selber dir zugeklappt, ja? Oder wie? Und das heißt, diese Liebe, diese Gnade, diese göttliche Gerechtigkeit zu entdecken und die zu leben, Das wird jede Gemeinde vorwärts bringen. Wir können komplizierte Modelle erstellen, aber wenn das nicht im Herzen ist, diese einfache göttliche Gerechtigkeit, die bereit ist zu verzichten auf ich, auf mich, auf meins, dann wird jede Gemeinde aufblühen. Wenn wir merken, welche Menschen wir in uns haben, welche Nöte sie haben, wenn wir lernen, Sonntag in die Cafeteria auf den Menschen zu gehen, mit dem ich noch nie gesprochen habe, einfach Hallo sagen. Ich heiße so und so. Woher kommst du? Es sind einfache Sachen, aber sie sind viel wichtiger, als wenn ich in meinem Kopf so eine theologische Abhandlung mache, was alles richtig und was alles falsch ist, aber im Herzen ein Eis ist. Dann schrecken wir nur die Menschen ab. Das ist die Mauer, die uns von der Welt trennt, im Negativen. Die Mauer, die uns von der Welt trennen soll, dass das Negative uns nicht beherrscht. Die Mauer brauchen wir. Die andere müssen wir zerreißen, damit wir offen werden, damit wir ehrlich werden mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen. Amen.